Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Heute mit einem Beitrag aus der Wissenschaftsredaktion. Träum dich gesund, Heilschlaf in der Antike. Sie hören eine Sendung von Mona Moti Ramani.
Tempelschlaf und Traumdeutung als Heilmittel. Diese Methode begann sich vor etwa 2500 Jahren in der griechischen Ägäis auszubreiten. Thomas Lehmann ist Archäologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des interdisziplinären Forschungsprojektes Heilschlaf in der Antike an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin. Er war an der Ausgrabung mehrerer etwa 2000 Jahre alter Tempel der Spätantike und des beginnenden Christentums beteiligt und besitzt Kenntnisse aus antiken griechischen Tafelinschriften. Sie wurden in der Umgebung von Heiligtümern in Athen, Pergamon und Epidaurus gefunden. Daher weiß er, wie es damals vor sich ging, wenn sich Kranke auf den Weg zum Heiltempel machten.
Also zunächst ist das Prozedere so, dass natürlich die Leute erstmal reisen mussten, um zu den bekanntesten Heiligtümern zu kommen. Reisten die etwa nach Epidaurus in der vorchristlichen Zeit, also im 6. Jahrhundert etwa schon, reisten die Leute von Kleinasien, von Zypern, aus Griechenland, Großgriechenland an, um dorthin zu gelangen. Und da nahm man natürlich schon einige Wochen Weg auf sich. Das heißt, man hatte schon sehr viele Hoffnungen gesetzt in diesen Aufenthalt.
Hoffnungen und Erwartungen. Diese Gefühle allein können heute nachweislich die Selbstheilungskräfte unseres Körpers mobilisieren. Das heißt, eine positive Erwartungshaltung führt zu realen und messbaren Veränderungen im Körper. Sie in Bewegung zu halten, war das Ziel. Schon damals wussten Priester und Heiler von der Placebo-Wirkung dieser Gefühle. Die moderne Wissenschaft jedoch erforscht den Placebo-Effekt bewusst erst seit den 1950er Jahren. Placebo ist ein Wort aus dem Lateinischen und heißt übersetzt, ich werde gefallen. Die Medizinforschung spricht vom Placebo-Effekt, wenn Menschen allein dadurch geheilt werden, dass sie an die Wirkung eines Medikaments oder auch Rituals glauben. Professor Christoph Markschies ist Präsident der Humboldt-Universität Berlin, Leiter der Theologischen Fakultät sowie Leiter des Forschungsprojekts Heilschlaf in der Antike.
Es gab in der Antike genauso wie heute eine wissenschaftliche Medizin, die konnten sie studieren an den großen Hochschulorten der Antike. Und da wurde mit Placebo-Versuchen, das hat es da alles schon gegeben, medizinische Wissenschaft betrieben. Und die haben zwar über Träume nachgedacht, aber nicht über Schlaf.
Der Schlaf war Teil der religiösen Medizin, erklärt Markschies weiter. In der stark religiös bzw. spirituell geprägten Antike war das, was wir heute als Wunderheilung bezeichnen und als Placebo-Wirkung erst entdecken, offenbar nichts Ungewöhnliches. Ebenso waren die Geschichten wundersamer Heilung durch die Deutung von Träumen im Heiltempel in weiten Teilen der antiken Welt bekannt. Denn der Mensch der Antike hatte den Traum offenbar als ein gegebenes Phänomen in sein Leben integriert. Ein Phänomen, das er ernst nahm und nicht, wie es in unserer modernen Gesellschaft eher üblich ist, verdrängte. Träume sind Schäume, heißt es heute oft. Aber die antike Kultur, so schreibt die Autorin Christina Walde in ihrem Buch »Antike Traumdeutung und moderne Traumforschung«, koppelte in ihrer Deutung den Traum wieder an die Gesellschaft an. Sie entkleidete ihn der dunklen Seite und half den Menschen damit bei der Bewältigung und Verarbeitung der vielleicht beeindruckenden und verstörenden Träume. Heilung durch den Traum erhofften sich viele. Dieser Hoffnung folgend nahmen Erkrankte, ob reich oder arm, schwere Strapazen und auch erhebliche Kosten in Kauf, um zum entfernten Heiltempel zu gelangen. Dort wollten sie die Nacht verbringen, um im Traum dem Heilgott Asklepios bzw. dem göttlichen Arzt zu begegnen. Er sollte sie direkt heilen oder aber Rat geben, wie man gesund werden könne. In dieser numinosen Nacht, in der Nacht der Begegnung mit dem Gott, durften sie im heiligsten Inneren des Tempels schlafen, im sogenannten Abaton oder auch der Inkubationshalle. Der lateinische Ausdruck Inkubation heißt übersetzt Bebrütung. Die Inkubationshalle ist demnach der Bereich, in dem Heilung gewissermaßen ausgebrütet wird. Im Heiligtum eingetroffen, mussten die Patienten zunächst die üblichen Formalitäten erledigen, sie wurden eingewiesen und begannen, nach Maßgabe ihres Geldbeutels, einen ein- oder mehrwöchigen Aufenthalt. Sie bekamen Termine mit dem Priester zur Klärung der Anamnese, also der Vorgeschichte ihrer Krankheit, und zu Gesprächen. Er verordnete ihnen die üblichen Reinigungs- und Waschungsriten, Fastendiäten, Tempeldienste und die zu erbringenden Opfer. Außerdem gab es wiederholt Gruppenzusammenkünfte, um gemeinsam in Chören und hymnischen Gesängen den griechischen Heilgott Asklepios zu lobpreisen. Der Archäologe Thomas Lehmann.
So war man ganz eingestimmt auf den Gott, auf den Asklepios und fieberte sozusagen der Nacht entgegen, die der Priester dann erlaubt und sagte, heute ist dein Tag, heute Abend ist deine Nacht, heute bist du dran, um in dem Inkubationsraum zu übernachten und zu schlafen und mit dem Gott dadurch in Kontakt zu kommen in der Nacht.
Schon die Vorbereitungszeit auf diese Nacht umfasste zahlreiche kultische Rituale. Dadurch wurden die schon durch die lange Reise aktivierten Selbstheilungskräfte des Kranken nachhaltig unterstützt. Im Vordergrund standen vor allem die Reinigungs- und Fasten, aber auch Opferriten. Dazu gehörte auch die Freude am Singen. Dass das Singen im Organismus die Ausschüttung von Botenstoffen aktiviert, die zur Selbstheilung anregen, ist heutzutage ausreichend erforscht. Aber auch das Lobpreissingen zu Ehren des Gottes, das den Dank für die erbetene Heilung ausdrückt, hat diese Funktion. Es ist ein Ritual, das aus gesungenen Versen besteht, ein Gebet sozusagen, das den Glauben an und das Vertrauen in die Heilkräfte Gottes bekräftigt. Tatsächlich weiß man heute, wie günstig sich vor allem das Vertrauen des Kranken auswirkt. Vertraut der Patient dem Arzt und ist er davon überzeugt, dass dessen Heilkunst hilft, kann der bereits erwähnte Placebo-Effekt besonders gut wirken. Diese Vorbereitungen sollten vor allem erreichen, dass der Patient sich mit der bevorstehenden Gottesbegegnung im Traum auseinandersetzt. Die ständige innere Vorstellung der erhofften Heilung wurde durch das ständige und wiederholte Aussprechen vorgegebener Gebets- und Anbetungsformeln erzeugt. Heute könnte man dieses ritualisierte Verhalten des Kranken als eine Art Autosuggestion bezeichnen. Autosuggestion, sich selbst beeinflussen. Das heißt, dass ein und derselbe Gedanke so lange wiederholt wird, bis er sich fest in das unbewusste Gedächtnis eingeprägt hat. Dadurch sollte dann der erhoffte Heilungstraum in der Nacht des Tempelschlafs hervorgerufen werden.
Da durfte man auch nur was ganz Bestimmtes tragen, ein ganz bestimmtes weißes Leinengewand. Dann legte man sich dort auf ein sehr einfaches Bett und schlief dann ein und hoffte im Traum eben dem Gott Asklepios zu begegnen. Oder manchmal träumte man auch von seinen heiligen Tieren, zum Beispiel von der heiligen Asklepios-Schlange. Und die Leute kamen dann nach so einer Nacht dann geheilt aus dem Heilraum wieder raus und haben ihre Träume eben aber auch erzählt oder aufgeschrieben und die wurden gesammelt.
Dorothea Hollnagel ist Leiterin des interdisziplinären wissenschaftlichen Forschungsprojektes Heil und Heilung in der Antike der Berliner Humboldt-Universität. Die Doktorandin für klassische Philologie ist an den Übersetzungen der Texte über die Heilungsnacht beteiligt. Die Schriften wurden an den Grabungsorten von Tempeln und Kirchen der Spätantike bzw. des frühen Christentums gefunden. Die Zeugnisse von Wunderheilungen durch christliche Heilige, sagt sie, waren Berichte, die dem Patienten vorgelesen wurden. Sie sollten in ihm Vertrauen und Zuversicht in die Heilkraft Gottes wecken und nähren. Heilig kommt von Heilen und Jesus Christus wird der Heiland genannt. Dass religiöse Menschen auch heute eine größere Heilungschance haben, ist in modernen Untersuchungen mehrfach nachgewiesen worden. Professor Christoph Markschies.
Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die inzwischen zeigen, dass religiöse Menschen bei bestimmten Krankheiten schneller geheilt werden. Ein möglicher Schluss aus diesen Befunden wäre, je bewusster, je ritueller der religiöse Zugang zum Prozess des Gesundwerdens ist, desto wahrscheinlicher der Heilerfolg, desto schneller. Jedenfalls ein Zusammenhang zwischen religiösem Glauben und Gesundwerden ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen. Da begibt man sich nicht auf das Feld der Charlatanerie.
Die Mitarbeiter des Forschungsprojekts an der Humboldt-Universität stellten fest, dass sich die christlichen Heilungsgeschichten von den Heilungserlebnissen der viel älteren klassischen griechischen Antike kaum unterscheiden. Höchstwahrscheinlich wurde der heidnische Tempelschlaf auch zur Zeit des Christentums von der einfachen Bevölkerung weiterhin durchgeführt. Egal ob Heiden oder Christentum, immer wieder zeigt sich, wie sehr die menschliche Einbildungskraft an der Heilung von Krankheit beteiligt ist. Welche Bedeutung dabei der Glauben hat, ist uns erst seit kurzer Zeit bekannt. Die Alten haben das offenbar schon damals gewusst. Auch über den Schlaf hatten sie entsprechend tiefgehende Kenntnisse. Professor Christoph Markschies.
Die Antike hat in der Wissenschaft über den Schlaf einiges gewusst. Also das war mehr ein intuitives Wissen, was an diesen Schlafkultorten, in den Schlafheiligtümern vorhanden war, und dem intuitiven Wissen folgte man. Das intuitive Wissen ist verschüttet gewesen, das passiert aber immer wieder mal und ist im Grunde dann im 20. Jahrhundert, es spielt auch der Name des Psychologen Carl Gustav Jung eine große Rolle, der ja eine Art antikes Schlafheiligtum in Zürich nachgebaut hat und als Klinik verwendet hat.
Carl Gustav Jung war Mediziner und Psychologe. Schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er sich mit den antiken Studien, den griechischen Sagen und Tragödien befasst. Er war ein früher Weggefährte von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, der die Lehre vom Unbewussten und der Rolle des Traumes verfasste. Sigmund Freud schrieb sein berühmtes Werk »Die Traumdeutung« im Jahr 1900. Sein Schüler C.G. Jung wiederum erkannte nun in dessen Auseinandersetzung mit dem antiken Wissen die »antike Inkubation und Traumdeutung« als eine Heiltherapie, und er machte sie für seine Arbeit nutzbar. Die Jungsche Psychoanalyse gilt als moderne Umsetzung der antiken Inkubation. Der Diplompsychologe und Psychoanalytiker Robert Wimmer ist Vorsitzender des C.G. Jung-Instituts in Berlin. Die moderne Inkubation beschreibt er als einen zweiteiligen, sozusagen doppelten Prozess.
Zum einen ist das, was wir Neurose nennen, was wir Krankheit nennen, Produkt einer Inkubation. Der Mensch trägt seine Probleme mit sich herum, seine Konflikte, die zum Teil fast sein ganzes Leben lang inkubiert sein mögen, inkubiert, bewacht, bebrütet, bis zu dem Moment, wo dieses relative Gleichgewicht, was ich hergestellt haben mag, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Dann fängt der Moment an, an dem nach Heilung gesucht wird. Der Heilungsprozess selber ist praktisch ein zweiter Prozess der Inkubation, wo die Heilung quasi ausgebrütet wird.
Dieses Ausbrüten, also die moderne Inkubation, entsteht, so Wimmer, bereits vor Beginn der Analyse. Nämlich in dem Moment, wo sich der Analysant zu einer Analyse entschließt. Dann beginnt er, Erwartungen und Hoffnungen zu entwickeln und damit unbewusst seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Er erschafft sich eine Vorstellung von einer Gesprächssituation und einem Partner, der ihm helfen, ihn zu heilen vermag. Mit dieser Begegnung zwischen Analytiker und Analysant beginnt der seelische Reinigungsprozess.
Es ist ein Prozess, in dem alles das, was verdrängt ist, was immer schon da war, nie gewusst worden ist, wo dem zumindest die Möglichkeit gegeben ist, nach oben zu kommen, betrachtet zu werden, und vor allen Dingen ist die Möglichkeit gegeben, dadurch sich zu wandeln. Es sind gerade die alten steckengebliebenen Gefühle, Fantasien, die uns zu schaffen machen. Nicht die alten Vorurteile uns selber gegenüber, die Halblösungen, die wir geschaffen haben.
Der seelische Reinigungsprozess löst im Analysanden eine Selbstheilungstendenz der Psyche aus. So bezeichnete es der 1995 verstorbene Schweizer Psychiater und Psychotherapeut Karl Alfred Meyer in dem Buch »Der Traum als Medizin«. Er war ein Schüler von C.G. Jung und Mitbegründer des Zürcher C.G. Jung-Instituts. Meyer arbeitete schon seit den 1930er Jahren auf der Basis der Jungschen Traumlehre. In der Antike, so Meyer, setzte diese Selbstheilungstendenz der Psyche während der Inkubation ein. Sie endete schließlich in der Nacht des Tempelschlafs in einem Höhepunkt. Das war die Traumbegegnung mit dem Heilgott in der geschützten, ungestörten Tempelhalle. Das war der Moment, in dem die Heilung geschah. Das Mysterium, das Geheimnis, wie man den Heilungsmoment in der Antike nannte. In der modernen Psychoanalyse, In unserer säkularen und nüchternen Welt ist es der geschlossene Analyseraum, wo der Psychoanalytiker in Zusammenarbeit mit dem Patienten die bereits erwähnte Selbstheilungstendenz der Psyche hervorruft. Hier vollzieht sich der Inkubationsprozess.
Der geschlossene Analyseraum sieht so aus. Es geht um einen buchstäblichen Raum, der geschlossen ist. Es geht um einen zeitlichen Raum, in der Regel 50 Minuten. Und es geht um eine stabile Beziehung, Arzt-Patient. Das ist der Raum. Innerhalb dieses Raumes kann fast alles möglich sein. Die Begegnung ist der Raum, in dem die Heilung stattfindet.
Die Traumgespräche zwischen Patient und Arzt im geschützten Raum und die vitale Anteilnahme des Arztes sind Voraussetzung der Therapie, sagt Wimmer. Ohne sie kann kein therapeutischer Effekt erzielt werden. Die Traumlehren von Sigmund Freud und seinen Schülern haben in jüngster Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Es sind vor allem moderne Forschungsrichtungen der Neurophysiologie, die sich der Freudschen Arbeit und der Psychoanalyse allgemein wieder mehr widmen.
In den letzten Jahren hat die moderne Hirnforschung einiges dazu beigetragen, die Hypothesen der Psychoanalyse aller Schulrichtungen zu untermauern und zu verifizieren. Ich selber komme gerade aus Südafrika zurück von einem Kongress, wo der bekannte südafrikanische Hirnforscher Mark Solms einen Vortrag gehalten hat, sehr zur Freude aller Beteiligter, das heißt sowohl der Psychoanalytiker als auch der Hirnforscher.
Die Entdeckungen des Neurophysiologen und Psychoanalytikers Mark Solms auf dem Gebiet der Hirnforschung waren verblüffend. Hirnforscher waren lange Zeit der Ansicht, Träume seien nur ein Nebenprodukt der Schlafphase und somit sinnlos. Ferner glaubten sie, sie hätten im primitivsten Hirnbereich, dem Stammhirn, ihren Ursprung. Mark Solms jedoch entdeckte, dass es höhere Gehirnareale sind, die Träume generieren. Solche Bereiche, die unter anderem Instinkte, Emotionen und Wünsche steuern. Mithilfe bildgebender Computerverfahren konnten Forscher am lebenden Menschen erstmals beobachten, was im Gehirn vor sich geht. Sie staunten. Parallelen zu Freuds Traumdeutungen waren unverkennbar. Denn Freud hatte in seinen Studien festgestellt, dass Träume Ausdruck von Wünschen, Sucht und Triebinstinkten sind. Mit dieser Entdeckung wurde damals die Neuropsychoanalyse begründet. C.G. Jung hatte in seiner Arbeit jedoch noch eine gewisse Besonderheit entdeckt.
Das Besondere an der Jungschen Analyse ist das, was man den sogenannten prospektiven Aspekt nennt. Prospektiver Aspekt eines Träumes meint, dass Träume mitunter auch Lösungswege aufzeigen, Wege aus Konflikten heraus aufzeigen, in Träumen sich praktisch Hilfsmittel aufzeigen, die über das, was das Bewusstsein bietet, weit hinausgehen, weswegen es sich empfiehlt, Träume sorgfältig zu beobachten, um festzustellen, ob das gesamte Selbst, also auch der unbewusste Teil des Menschen, des Patienten, des Träumers, nicht schon viel weiter ist, als das Bewusstsein sich das überhaupt vorstellt oder sich das Bewusstsein überhaupt zutraut.
Träume können demnach also mögliches Zukunftsgeschehen, etwa verschlüsselt, in Bildern entfalten, können sogar Heilungswege eröffnen. Wenn dem Patienten ein geschulter Psychotherapeut gegenüber sitzt, der sie ihm entsprechend deuten kann. Und der Mensch der Antike? Hat er das vor 2000 Jahren etwa alles schon gewusst?
Nach dem, was uns aus der Antike überliefert ist, haben die Leute schon sehr viel gewusst, manchmal viel mehr als dann ihre Nachfahren, über das, was notwendig ist, nämlich eine Beziehung zwischen einem Priester, einem Arzt, wie immer man diese Person nennen mag, auf alle Fälle eine vertrauenswürdige Person, in deren Hände der Patient sein Schicksal legen kann.
Doch wusste man offenbar noch mehr. Der Patient wusste um die Notwendigkeit, zum Dank für die erbetene Heilung ein Opfer darzubringen. Denn das galt als eine moralische Pflicht, textlich oder dinglich von seinem Heilungswunder Zeugnis abzulegen.
Das ist der eigene Anteil des Patienten, der sich dadurch innerlich auch in eine Position bringt, wo er sagt, ich will gesund werden und ich will dafür etwas geben. Eine Haltung, die dann irgendwann im Laufe der Neuzeit, die sich so gerne so omnipotent gibt, auf traurige Weise verloren gegangen ist.
Heute, so sagt Wimmer weiter, habe sich eine Haltung entwickelt, wo der Mensch sich einreden lässt, er selbst müsse überhaupt nichts für seine Heilung tun. Man muss sich nur hinlegen und wenn man wieder aufwacht, ist der Blinddarm weg. Der Arzt stellt fest, dass man wieder gesund ist und legt gleichzeitig die Rechnung auf den Tisch. Das sei sicherlich eine Fehlauffassung, bemängelt Wimmer. Denn eines dürfe man nicht aus den Augen verlieren.
Die Therapeuten heilen nicht. Kein Therapeut heilt. Die Natur heilt. Der Therapeut ist, wenn er gut ist, ein guter Assistent der Natur. Das ist alles.
Alle naturheilkundlichen Therapien jedweder Art fordern den Patienten dazu auf, sich aktiv am Heilungsprozess zu beteiligen. Denn gerade die eigene Beteiligung unterstützt auch die Selbstheilungskräfte. Der Wille, gesund zu werden, ist für die Erlangung von Gesundheit unerlässlich. Dazu gehört aber auch die Bereitschaft des Kranken, etwas zu geben. Und ein Teil davon ist der Dank. Wie ist nun aber das alte Wissen gegenüber den modernen Forschungserkenntnissen zu bewerten? War es damals tatsächlich so viel weiter als heute? Und ist diese These etwa als eine Herausforderung an die moderne Medizin zu verstehen? Auf jeden Fall, sagt Dorothea Hollnagel, Projektleiterin des Forschungsprojektes Heilung in der Antike.
Denn es ist ja in der modernen Forschung kein Geheimnis, dass die Heilung einer Krankheit nicht ausschließlich von biologisch zu erklärenden Faktoren abhängt. Ärzte wissen schon aus Erfahrung, dass das soziale Umfeld, die Einbindung in eine Familie und sonstige eher seelische Faktoren den persönlichen Lebenswillen und damit auch die Heilungschancen eines Patienten enorm erhöhen können. Und zu diesen Faktoren gehört auch der Glaube. Von der anderen Seite gibt es Studien darüber, wie sehr der Glaube auch unbewusst das Heilverhalten des Körpers beeinflusst. Wie viel aber unser Körper aus ganz anderen Quellen zu seiner Heilung beiträgt, das ist uns nicht bewusst und bleibt ein Geheimnis.
Der Präsident der Berliner Humboldt-Universität, Professor Christoph Markschies, hat es anfangs betont. Die Heiltherapie des Tempelschlafs basiert auf intuitivem Wissen. Ein Geheimnis ist das intuitive Wissen der Menschen seit jeher gewesen. Geheimnisse sind aber in unserer materialistischen, rationalen Welt nicht besonders gefragt. Der Verstand und die Vernunft stehen im Vordergrund. Doch inzwischen gibt es zahlreiche neue Arbeiten über das intuitive Urteil. Der Autor Bas Kaast, Wissenschaftsjournalist beim Tagesspiegel, hat sich intensiv mit der rätselhaften Intuition des Menschen befasst. In seinem Buch »Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft« befragte er Psychologen, Neurologen und Hirnforscher. Er kam zu einer für den eitlen Homo sapiens niederschmetternden Erkenntnis. Es ist nicht der vielbeschworene Verstand, nicht die Ratio, die uns leitet. Vielmehr sind es unsere irrationalen, unbewussten Gefühle, sprich unsere Intuition, die uns führt. Der Verstand spielt in unseren täglichen Entscheidungen eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch arbeiten beide, Intuition und Ratio, sozusagen Hand in Hand. Oder in den Worten von Albert Einstein ausgedrückt: Alles, was wirklich zählt, ist Intuition. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Geist ein treuer Diener. Wie aber können wir uns heute eine Zusammenarbeit von Intuition und Ratio in den Geistes- und Naturwissenschaften vorstellen? Der Präsident der Humboldt-Universität und Theologieprofessor Christoph Markschies.
Worauf es mir ankommt, ist die Vorstellung, dass eine Universität und auch meine eigene Forschung ganz eng mit Medizin kooperiert. Nicht nur mit der Medizingeschichte, sondern mit gegenwärtiger Medizin. Die ist mir in der Tat sehr wichtig, weil ich immer denke, sie verstehen heute den Menschen nur in einer sehr engen Kooperation von Natur- und Geisteswissenschaften. Insofern ist das ein Beitrag zum Jahr der Geisteswissenschaften gewesen. Geisteswissenschaften heutigen Tag sind nur dann gute Geisteswissenschaften, wenn sie selbstverständlich mit den Naturwissenschaften kooperieren, nicht um eine neue Hybrid-Einheitswissenschaft zu konstruieren.
Der interdisziplinäre Beitrag der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität und ihr Angebot zur Kooperation mit den Naturwissenschaften ist sehr nützlich. Denn mit ihren Forschungserkenntnissen über Heilschlaf und Asklepioskult im intuitiven Wissensbereich der antiken Medizin sind die Geisteswissenschaften durchaus in der Lage, den modernen medizinischen Disziplinen wie der Jungschen Psychoanalyse und der Neuropsychoanalyse hilfreich zur Seite zu stehen. Doch sollte eines nicht unerwähnt bleiben. Der Psychoanalytiker C.G. Jung konnte zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch als Mittler zwischen Antike und Moderne gelten, weil er auf eine umfassende humanistische Bildung zurückgreifen konnte. Dem einseitig naturwissenschaftlich ausgebildeten Neuropsychoanalytiker und Arzt von heute fehlen solche Grundlagen leider oft. Folglich reagiert er meistens skeptisch auf ideelle Heilmethoden wie Glaube, Liebe, Hoffnung. Doch inzwischen zeichnet sich auch hier eine Veränderung der Einstellung ab, wie neue medizinische Untersuchungen über die heilende Wirkung der Einbildungskraft zeigen. Auch die sogenannten exakten Wissenschaften, die infolge der Aufklärung jegliche Intuition an den Rand drängten, erkennen immer mehr, wie sehr unsere innere Stimme uns heimlich führt. Ob man sie auch hören will, das muss natürlich jeder selbst entscheiden.
Im Kulturtermin vom RBB Kulturradio hörten Sie eine Sendung von Mona Motiramani. Es sprach Birgit Paul, Regie führte Ralf Ebel, die Redaktion hatte Karin Tholen. Sie können das Manuskript anfordern unter 0180 5 21 71 21.